Herzlich willkommen zu Folge 142 des Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gelind und ich freue mich, dass du hier bist. Heute habe ich richtig viel zu erzählen. Heute gibt es eine ganze Menge Informationen. Und zwar gibt es die Auflösung vom Quiz zu Sienna gebrannt von letzter Woche. Und dann gibt es eine tolle neue Folge zu den Gelbtönen im Herbst, denn dies ist die Fortsetzung der kurzen Serie zu den Herbstfarben. Und an meiner Seite habe ich in dieser Folge Gesche Santen, die botanische Künstlerin, die über die Farbe Lichter Ocker sprechen wird, denn das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Farbe für den Herbst. Also, los geht's! Ja, ich hoffe, du genießt den Herbst soweit. Es ist bei mir nass und kalt und grau, was für uns jetzt ja nicht so das allerbeste Wetter immer ist. Aber es gehört zu dieser Jahreszeit dazu. Es gehört zum sich langsam zurückziehen und zur Ruhe kommen dazu. Heute Morgen habe ich ein kleines Feuer im Kamin angemacht. Das war schon mal wieder total schön. Und trotzdem versuche ich auch bei diesem Wetter rauszugehen, weil ich einfach ohne draußen sein mittlerweile gar nicht mehr so richtig mich wohlfühlen kann. Heute Morgen habe ich tatsächlich auch gelernt, dass dieses Wetter ein sehr, sehr gutes Wetter für die Makrofotografie ist, weil es allerhand Kleinstlebewesen in unseren Gärten gibt, die gerade bei Nässe unterwegs sind und die man sehr gut vor die Linse kriegen kann. Die Makrofotografie ist nichts, was ich jetzt mir als neues Hobby vornehmen möchte, aber die kleinen Tiere, die Makrofotografen vor die Linse kriegen, die interessieren mich schon. Und da habe ich heute Morgen zum ersten Mal in meinem Leben einen Kugelspringer gesehen. Ein ganz süßes kleines Tier. Also ich habe es hier auf Facebook als Fotografie gesehen. Ja, und das bringt mich auch eigentlich gleich zum Thema dieser Woche. Diese Woche geht es um Gelbtöne und dieser kleine Kugelspringer, der war ganz goldig gelb. Also das passt jetzt total schön in die Jahreszeit. Bevor wir zu den Gelbtönen kommen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich für all die Einsendungen zu Sienna gebrannt bedanken. Das war total überraschend für mich, dass tatsächlich so viele gekommen sind. Und ich möchte jetzt mal auflösen. Also, die Fragen lauteten ja, welche Aussage beschreibt den charakteristischen Farbton von Sienna gebrannt am treffendsten? Und die Antwort dort war B. Es ist ein warmes, rötlich-braunes bis rostfarbenes Braun. Bei der zweiten Frage, wofür schätzen viele Aquarellkünstler das Pigment PBR7 besonders? War auch B die richtige Antwort, nämlich für seine Transparenz, natürliche Körnung und Lichtbeständigkeit. Die Antwort für die Frage 3 war auch ganz einfach. Wie verändert sich Sienna gebrannt beim Mischen mit verschiedenen Blautönen? Da war C die richtige Antwort. Es ergibt neutrale bis warme Grautöne. Und dann kam die vierte Frage und da wurde es dann schwierig. Wie wird Sienna gebrannt hergestellt, war die Frage. Und die Antwortoptionen waren A, es wird aus einer farbigen Erde gewonnen, die den gewünschten Farbton besitzt. B, es wird aus einer farbigen Erde gewonnen, die im Ofen gebrannt und dann gemahlen wird, bis der gewünschte Körnungsgrad entstanden ist. Und C, es wird aus einer farbigen Erde gewonnen, die gemahlen und dann in flachen Behältern geröstet wird, bis der gewünschte Farbton entsteht. Und tatsächlich hat sich an dieser vierten Frage, die ein bisschen schwieriger war als die anderen drei, die Gewinnerin ganz klar von der anderen Truppe abgesetzt, denn es gab tatsächlich nur eine richtige Einsendung. Die Antwort, die am häufigsten gewählt wurde, war B. dass Sienna gebrannt aus einer farbigen Erde gewonnen wird, die dann im Ofen gebrannt und dann gemahlen wird. Und das stimmt nicht so richtig. Wenn du einen großen Klumpen Erde erst röstest oder im Ofen brennst, dann sind die äußeren Schichten anders gefärbt als die inneren später. Also wenn du dann später erst mahlst, dann ist es ja wieder ein Mischprodukt. Und deswegen ist C die richtige Antwort gewesen. Die Erde wird abgebaut, dann wird sie gemahlen und dann wird sie in flachen Behältern geröstet. Und währenddessen kann man direkt zugucken, wie sich der Farbton verändert. Gesehen und auch darüber gesprochen im Podcast habe ich, als ich im Allgäu bei Crema Pigmente war, und da haben wir nämlich mal gelben Ocker geröstet und der wird dann halt rötlich. Also ja, genau, das war ein bisschen schwierig, aber es hat total Spaß gemacht. Und herzlichen Glückwunsch, Bärbel. Vielen Dank für deine richtigen Antworten. Ich sende dir das kleine A5-Skizzenbuch von Fabriano mit dem Dreierset-Wassertankpinsel zu. Freut mich ganz toll. Ja. Ja, und damit kommen wir zu den Gelbtönen. Das ist das Thema für heute. Ich habe ja gerade schon den kleinen Kugelspringer erwähnt. Der ist wirklich so orangegelb. Aber was sind denn nun die Gelbtöne für den Herbst? Welche Gelbtöne kommen da überhaupt in Frage? Ich habe in meinem Kasten genau drei Gelbtöne. Und zwar Zitronengelb, Titangoldocker und Ockergelb Nummer 1 von Mielo. Dazu kann ich noch verwenden echt gelb hell von Lukas und ich habe auch noch Lasurgelb von Schminke und Chinakridon Gold von Winsor & Newton habe ich auch noch. Sind jetzt all diese Gelbtöne super prima geeignet für den Herbst? Ich habe das Gefühl, Zitronengelb ist vielleicht nicht so das mega wichtige Herbstgelb, denn Zitronengelb ist ein kühles Gelb. Also wenn man Zitronengelb neben anderen Gelbtönen anschaut, dann sieht man, dass es ganz klar und strahlend ist, aber dass es auch so eine ganz leichte Tendenz ins Grünliche hat. Genau deswegen ist es so super gut geeignet zum Mischen von Grüntönen. Die werden dann auch strahlend. Also das ist ja ein Primärgelb. Da gibt es keine weiteren Verunreinigungen durch einen roten Lichtanteil. Es ist ein ganz, ganz strahlendes Gelb. Und das sehe ich in der Landschaft draußen gerade gar nicht so doll. Also wenn es jetzt draußen gelb strahlt, stell dir mal einen gelb-orangenen Ahorn vor und du fokussierst jetzt auf die gelben Blätter von dem Ahorn in der Sonne, dann leuchtet der ja trotzdem nicht so wie ein Rapsfeld, wofür Zitronengelb auch immer ganz gut ist. Also ich habe das Gefühl, dass sowas wie Cadmiumgelb, das benutze ich zwar nicht, aber das kennst du bestimmt auch, oder auch Lasurgelb, Chinakridon Gold und lichter Ocker. Und dafür habe ich mich mit Gesche getroffen, um mich mit ihr über lichter Ocker zu unterhalten. Gesche war schon einmal zu Gast hier im Podcast und es war eine wunderschöne Folge damals über ihren Werdegang und über die Dinge, die sie begeistern in der Malerei. Ich kann dir diese Folge auch sehr ans Herz legen und geh auch auf jeden Fall mal zu Gesches Webseite und schau dich da um unter geschesanden.com. Gesche ist eine sehr versierte Aquarellkünstlerin für botanische Motive und ist eigentlich die Künstlerin, die ich kenne, die aus Unkraut Wildblumen macht. Das ist ganz, ganz wichtig für so viele Dinge, die einfach zu unserem Alltag dazugehören, diese andere Perspektive zu finden. Und bei Wildblumen kann Gesche dir unglaublich gut dabei helfen. Du findest auf ihrer Webseite ein umfangreiches Schnupperangebot, wo du mal gucken kannst, ob dir das gefällt. Und du kannst ganz, ganz viel von ihr lernen. Und wir fangen jetzt mal in dieser Folge damit an, indem wir über Lichter Ocker sprechen.
So, Gesche, hast du Lust, mit einem Quiz zu starten?
Ja, leg mal los. Ich werde gleich nervös, aber
Das ist
probieren wir es
normal.
aus.
Okay. Welche dieser Farben ist typischerweise ein sehr kühles, fast grünliches Gelb zum Mischen klarer Grüntöne? Ist es A. Cadmiumgelb, B. Zitronengelb, C. Chinakridongold oder D. Sienna Natur?
Ich würde sagen, B, Zitronengelb.
Ja,
Ja.
ein kühles Gelb.
Habe ich gerade erst benutzt für die Königskerze. Ja.
Ja, das scheint mir genau das richtige Gelb dafür zu sein. Sehr gut. Also, welche gelbliche Farbe, Frage 2, welche gelbliche Farbe enthält traditionell natürliche Erdpigmente und ergibt eine körnige Textur? Ist es A. Neapelgelb, B. Nickelazurgelb oder Lasurgelb, C. Lichter Ocker oder D. Chinakridon Gold?
Körnige Struktur, also ich würde jetzt sagen, was war denn das Erste? Das war
Neapelgelb?
Neapelgelb. Ich kann, finde halt nicht, dass Lichter Ocker eine körnige Struktur hat.
Aber
Darum würde ich jetzt ne
beim natürlichen Erdpigment bist du auch in Richtung Lichter Ocker gekommen, oder?
Ja.
Also es soll nicht
War
der
in der
Ocker
Frage
sein.
da, hey, da ist jetzt mein Kurzzeitgedächtnis schon wieder am Versagen? War in der Frage nach Erdpigment gefragt?
Ja, welche gelbliche Farbe enthält traditionell natürliche Erdpigmente und ergibt eine körnige Textur? Das mit der körnigen Textur, ja, du hast recht. Die Antwort wäre hier C, lichter Ocker.
Ja.
Da reden wir ja gleich drüber. Kannst du mal sagen, ob das körnige, also ob das einen granulierenden Effekt produziert in deiner Erfahrung? Okay. Frage 3. Welche dieser Farben ist ein modernes, transparentes Gelb mit hoher Leuchtkraft, starkem Farbauszug, das sich gut für Lasuren eignet? Ist es A. Cadmiumgelb, B. Nickelazurgelb oder Lasurgelb, C. Zitronengelb, D. Sienna Natur?
Dann ist das das Nickel-Azogelb hier.
Ja, genau.
Ja.
PY150, auch das.
Ja.
Also wenn es Mischpigmente gibt in Farben, dann ist das häufig jenes, weil es eben so lasierend ist.
Ich glaube, das heißt einfach bei mir, ich benutze ja die Rembrandt, die Lukas-Farben ganz gerne und die Rembrandt-Farben. Das heißt bei mir, glaube ich, einfach anders.
Heißt auch nicht Lasurgelb bei dir?
Nee, nee, das heißt, aber da kommen wir, das ist beim Lichtnocker nämlich interessant. Da kommt das nämlich hin mit den Namen. Überall. Das heißt irgendwie anders, aber müsste ich jetzt, warte mal, werde mal ganz kurz. PY150? Ja. Aureolina. Ich versuche gerade meine.
Ah, auch Riolin.
Ja, sehr
Okay.
gut. Du hast aus meiner Kralle da Sauklaue was rausgemacht. So heißt das. Das habe ich
Okay.
tatsächlich auch. Ich benutze das total gerne.
Aber du, eben unter dem Namen Aureolin kennst du das, ja.
Ja. Das ist nämlich in keinem von den Sets oder so drin, aber ich habe das gekauft, weil ich gesehen habe, bei fast allen Mischtönen von Grün und so ist halt dieses PY150 Pigment drin.
Ja, es ist
Da
echt
dachte ich,
schön.
dann kann ich es auch gleich im Original haben.
Ja, eben, eben. Okay, letzte Frage. Welche Farbe wird traditionell aus einer Mischung von Gelb und Weiß hergestellt und ergibt ein pastelliges, leicht gedämpftes Gelb? Ist es A. Chinakridon Gold, B. Neapelgelb, C. Zitronengelb oder D. Cadmiumgelb?
Das ist jetzt das Neapelgelb.
Ja, das ist das
Ja.
Neapelgelb. Wunderbar. Ach, das ist ja schön. Ja, Gesche, der Grund, warum ich mit dir sprechen möchte heute, ist, dass ich gerade etwas zu den Herbstfarben versuche, jede Woche zu erzählen und zu den Aquarellfarben, mit denen wir Herbstmotive auch umsetzen können. Und da ist mir eingefallen, dass du vor langer, langer Zeit mal gesagt hast, Antje, wenn du jemals über Lichter Ocker sprechen möchtest, dann frag doch bitte mich. Und das mache ich jetzt hiermit. Wie sieht es aus mit dir und Lichterocker? Gibt es da eine besondere Beziehung? Warum ist das so eine wichtige Farbe für dich? Schieß los.
Ich liebe Lichterocker. Ende. Ende der Sendung. Ich liebe Lichterocker, Punkt. Nein, also ich liebe Lichterocker und ich finde das aus zwei Punkten so eine interessante Farbe. Einmal ist das ja so eine uralte Farbe, dieser braune Eisenstein oder so, also diese oxidierte Eisenerde, die zu Farbe gemacht hat. Und dies ist schon so alt, dass es dazu führt, dass sie tatsächlich relativ konsequent gleich genannt wird. Wir haben ja in diesem Quiz schon diese Verwirrung, wie heißt die Farbe, wie heißt das Pigment bei den einen, wie heißt das Pigment bei den anderen. Aber bei lichter Ocker kann man sich, oder gelber Ocker, kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass es dasselbe PY42-Pigment ist. Das ist relativ außergewöhnlich. Das ist eine Farbe praktisch bei Schminke Horadem und Schminke Akademie und Lukas und Rembrandt und überall, Winsor & Newton auch, überall gleich heißt.
Das stimmt, das stimmt.
Weil es einfach schon so alt ist. Das ist das eine. Das andere, viel wichtigere ist, dass es so eine universelle Farbe ist, die wirklich so in jedem Anfängerkasten drin ist, in jedem Zwölferkasten, auch in meinem ersten Aquarellkasten von irgendeiner Eigenmarke, Pferdener Bastelshop war das, waren lichter Ocker drin. Also es ist wirklich universell, aber völlig unterbenutzt. Underused, also wirklich völlig unterschätzt und unterbenutzt, weil die ja immer in diesen Aquarellkästen bei diesen Erdtönen rumeiert. Die ist halt nicht, obwohl es ja PY42 ein gelbes Pigment ist und auch ganz häufig wirklich transparent, halbtransparent ist, also sich super auch zum Mischen nutzen lässt, ist es immer bei diesen Erdpigmenten, bei den Umbras und Siennas. Und wenn Schwarz drin ist, dann halt auch beim Schwarz so eingeordnet im Aquarellkasten. Und dann tut man, vergisst man, dass es ein Gelb ist.
Ja, das stimmt.
Und nutzt es nicht zum Mischen. Und ich benutze das total gerne zum Mischen und bin praktisch in einer Mission, auf einer Mission, Leute dazu zu kriegen, ihr lichter Ocker, was sie halt eh im Kasten haben,
Eigentlich schon, ja.
was ja eh da ist. Klar kann man das schön jetzt im Herbst kräftig im Vordergrund verwenden oder so oder bei Blättern. Aber man kann es halt auch super zum Mischen verwenden. Und das ergibt dann dadurch, dass es halt sich wie Gelb verhält, aber so schwach ist, halt nicht ein kräftiger Farbton, nimmt das so die Chroma aus den Farben und du hast praktisch so pastellige, ganz softe Mischungen, ohne dass du ein Weißpigment drin hast. Wenn du das mit so grünen Blautönen, sowas wie preußisch Blau, Phthalo-Blau oder so mischt, dann kriegst du halt wirklich so seeschaumgrüne Farben, also ganz wunderbare Variationen, die jetzt nicht nur bei Seeschaum funktionieren, sondern auch so matschigem Spätsommer, also schönes Spätsommer bis matschiges Herbstwetter, einfach so ausgewaschene Grüntöne. Und ich benutze es ganz viel, wenn ich Flechten male, wenn du diese praktisch diese grün-silbrigen Teile von Flechten kennst, diesen Türkiston, aber es ist halt nicht knallig türkis. Dann nehme ich ganz viel, dass ich halt mit einem Türkis anfange, was halt unglaublich knallig, super viel Chroma hat im Napf. Und wenn ich das mit lichter Ocker mische, dann bekomme ich halt so einen pastelligen Türkiston hin, der halt für so Flechten funktioniert.
Ja,
Ohne
wunderbar.
dass ich Weiß reinmische und Transparenz oder sowas verliere.
Ja, das ist ja das Problem tatsächlich, ne? Bei Cadmiumgelb zum
Ja.
Beispiel, das ist sehr deckend, sehr farbstark und halt das falsche Gelb.
Ja, es ist dann halt einfach dadurch, dass wirklich so die Chroma, heißt das so schön auf Englisch,
Ja, die
rausgenommen
komplette
wird, also wird
Farbe.
diese Farbintensität.
Ja, genau. Also du bist ja botanische Malerin in erster Linie. Und
Ja.
wenn du jetzt eine Flechte mit Umfeld malst, wählst du dann den Weg, dass du für die gesamte Darstellung wirklich nur ein Gelb verwendest? Also dass du dann eben nur Lichterocker verwenden würdest?
Nee, weil wenn da noch andere Sachen drin sind, wenn daneben ein Moos ist oder so, in einem kräftigeren Grün, dann male ich auch mit einem anderen Gelb dazu. Also es ist nicht so, dass ich dann so eine reduzierte Palette habe und sage, okay, mein Gelb ist nur lichter Ocker, dann ist das alles zu. Ist sicherlich auch schön, aber dann ist es zu pastellig. So nach dem,
Ja,
also.
ah, okay. So weit würdest du also nicht gehen.
Nee, obwohl ich schon. Ich bin Fan von super reduzierten Paletten und seine Farben zu kennen und nicht immer was Neues zu kaufen, weil man denkt, dass das irgendwie eine Lösung für irgendwas ist. Aber so reduziert bin ich dann doch nicht. Nee, ich würde dann immer noch ein anderes Gelb haben, um halt normale Grüntöne in Anführungszeichen mischen zu können.
Also, du hast ja nun gesagt, es ist eigentlich falsch, dieses PY42 zu den Erdtönen damit einzuordnen. Das heißt, es ist bei dir eher auf der gelben Seite von der Palette. Und
Es steht auch bei den Erdtönen, aber ich denke halt daran, dass ich es zum Mischen verwenden kann.
ja.
Und ich glaube, dass ganz viele einfach gar nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren.
Ja.
Also wenn ich jetzt Hausaufgaben, ich gebe jetzt Hausaufgaben für deine
Ja.
ZuhörerInnen.
Schieß los.
Ich würde halt wirklich, probiert das einfach mal aus, was passiert, wenn ihr alle eure Farben mit diesem Lichtnocker mischt, weil das wirklich toll ist. Auch so wirklich Magenta, Chinakridon, Violett oder so, das hat dann so ein ganz, halt so ein ganz, ich bin wieder bei soft und pastelligen Rosaton kommt dabei raus, so was ganz
Ja.
Schönes, so auch für Hauttöne. Also ich male ja nun selten Hauttöne, aber
Dann wäre es auch
wenn, ist das
richtig.
super, ja.
Ja. Also ich habe mein Ockergelb, was jetzt nicht Lichterocker ist, aus Gründen. Ich habe es tatsächlich im Gelbspektrum eingeordnet.
Ja.
Und seit Jahren. Also das ist halt eine der Mischfarben für Grün. Deswegen ist die direkt
Genau.
im Gelb. Welche anderen Gelbtöne benutzt du denn neben Lichterocker dann noch gern für Grün?
Alle.
Ah,
Moment, ich guck mal kurz.
weil du
Alle nicht.
gerade
Also ich
von.
habe einen Zitronengelb im Kasten, gerade wenn man halt sowas super Kühles hat, wie die Königskerzenblüte oder so. Ich habe ein wärmeres Gelb, dann nehme ich, tja, jetzt sind wir wieder bei, ich spreche in Lukas, du sprichst in Schminke.
Ich spreche aber an vielen. Sag mal.
Echt gelb, hell,
Ja, das ist ganz toll.
PY155. Das nehme ich halt statt sowas wie Cadmium oder so. In meinen früheren Kästen war immer ein Cadmiumgelb drin und ich nehme stattdessen jetzt halt einfach dieses echt gelb hell.
Von Lukas, das ist ganz, ganz schön. Es ist
Ja,
ein ganz
ja.
neutrales bis warmes Gelb, ne?
Ja. Ja, und dann seit neuestem habe ich halt dieses Lasurgelb, wie du das genannt hast, PY150 noch dazu genommen. Und das heißt wirklich, seit ich das habe, benutze ich das sehr, sehr viel, weil ich finde das wirklich sehr hilfreich zum Mischen von Grüntönen. Also das hat, ich habe häufig sonst auch Grüntöne mit meinem Primärgelb, meinem Zitronengelb gemischt und jetzt benutze ich halt wirklich häufig dieses Lasurgelb, weil sich das auch so schön verarbeitet und man kann, wie gesagt, da einfach schön mit lasieren. Das
Ja,
ist
tatsächlich. Also wenn ein Bildbereich dann irgendwie doch zu kühl geraten ist nach dem Trocknen und am nächsten Tag, dann kann man da einfach noch eine Schicht von drüber legen.
ja.
Das ist richtig schön. Du hattest reduzierte Palette angesprochen. Fällt dir ad hoc eine kleine Dreiergruppe mit lichter Ocker ein, wo du sagst, das ist doch schön, wenn man jetzt im Herbst mit lichter Ocker als Gelb mal mit drei Farben malen möchte? Das hast du nämlich schon mal in einem Kurs gemacht. Dadurch,
Habe ich das schon mal,
ich
war ich da schon mal
assoziiere
so
dich damit
kreativ?
direkt. Ja, du, die Samenstände. Samenstände.
Ja, stimmt.
Da war lichter Ocker das Gelb. Weißt du noch, was die anderen beiden Farben waren?
Überhaupt nicht mehr. Im Moment bin ich Fan davon, da sind wir bei Granulieren, das lichte Ocker mit dem Ultramarin zu kombinieren. Oder auch einem Kobaltblau, was granuliert, weil es halt. Es fällt dann halt so schön aus. Also es ist halt dann sehr granulierend durch das Ultramarin. Und dann als Rot einfach ein. Ich nehme immer gerne, ich starte immer gerne mit Magenta, also so einem primären Rot-Pink-Ton und trüb den bis ins Unendliche. Also den kann man eigentlich immer benutzen.
Das stimmt, das stimmt. Das
Ja.
wäre also Magenta, Französisch, nicht französisch Ultramarin, sondern Ultramarinblau oder Kobaltblau und Lichterocker. Das ist doch
Ja.
eine schöne Dreiergruppe. Das ist so eine Einfachheit, die dann kommt mit der Reduktion.
So. Das ist ja super schön zu hören, weil ich habe da null Erinnerung dran. Ich meine, ich habe in den letzten 8 Jahren auch so viele Samenkapsel-Tutorials gemacht. Jeden September komme ich wieder auf die Idee und denke, meine Güte, Silberblatt und Akeleien sind ja so schön, die müssen gemalt werden. Jeden September das Gleiche. Darum ist es.
Ja, und du musst sie mal vergleichen, deine ganzen Samenkapseln-Tutorials, die sind bestimmt alle auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, doch, das fand ich sehr schön. Und
Mit
da,
Sicherheit.
ja.
Ja. Aber in meinen Kursen habe ich meistens so, ich habe 18 Farben. So als Basic. Und so in meinem persönlichen Kasten sind gerade 30, weil ich in so einer Experimentier-Ausweitphase bin. Die werden sicherlich wieder aussortiert über die nächsten Monate.
Ja, der Grund, warum ich nicht Lichteracker benutze, ist, dass ich auch mal in so einer Auswahlphase war und ich hatte ein Lichteracker, das tatsächlich halbdeckend war. Ich glaube, das gibt es gar nicht so häufig, ne? Aber das war halbdeckend. Und ich habe durch das Lesen vieler englischsprachiger Blogs herausgefunden, dass Transparenz ja schon wichtig ist. Es ist also wirklich schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich ständig diese Kataloge gewälzt, Blogartikel gelesen, nachts von Gelbtönen geträumt und alles, um einen anderen Ockergelbton zu finden. Und gelandet bin ich da, also ich habe viele bestellt. Gelandet bin ich zum Schluss bei Ockergelb Nummer 1 von Miello, was ein ganz, ganz warmer Ockergelbton ist. Also wenn man ihn stark verdünnt, dann nimmt es sich nicht viel von diesem Lasurgelb wirklich. Also ganz goldig.
Mittlerweile weiß ich auch warum, denn dieses Ockergelb Nummer 1 von Mielo besteht aus PY42, also dem Pigment für lichter Ocker, und PY150. Diesem schönen strahlengelben lasierenden Gelb, über das wir schon ganz häufig gesprochen haben an diesem Punkt in der Folge. Und genau deswegen ist es ein Ockergelb mit zusätzlicher Wärme.
Ich glaube tatsächlich, dass Schminke auch ganz faszinierend. Die hat so ein paar Ockertöne, auch mit denselben Pigmenten drin. Also beide mit PY42 und vielleicht PY43 mit drin. Also die haben praktisch ein explizites Lasurocker, was dann transparent ist, und ihr normales Ocker.
Ja, und kennst du beide?
Nee, ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich kenne es nur vom Gucken auf der Farbkarte
Ja,
und so.
machst du auch viel, ja, Farbkarten angucken.
Ja. Und halt vor allen Dingen, ich mache sehr viel die Mischung anschauen, also auch von verschiedenen Herstellern, gucken, wie die Violetttöne, die sie haben, welche Mischung das sind, die Grüntöne, die sie haben, welche Pigmente sie da miteinander mischen.
Und so bist du auf das PY150 gekommen.
Genau.
Ja.
Weil das immer wieder vorkam.
Ja. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis, ne? Weil tatsächlich ist es wirklich hilfreich, Einpigmentfarbtöne zu nutzen. Kannst du halt selbst entscheiden, ob du leuchtende oder trübe Farbmischungen herstellst, ne?
Ja. Ich habe auch in ein deiner vorletzten Folgen oder so gedacht, praktisch du sprichst zu mir oder über mich von diesen Leuten, die immer auf die Pigmenttöne gucken. Weil das bin ich tatsächlich.
Ah ja. Ja.
Immer Detektivarbeit betreiben und so.
Ich finde diese Art von Detektivarbeit sehr entspannend. Also das lässt sich auch
Ja.
gut umsetzen. Also momentan male ich so viele Insekten und das ist jetzt gerade eine Detektivarbeit, die wirklich schwer wird, weil man sie halt nicht mehr so gut findet. Und sich dann mal hinzusetzen und ein bisschen durch die Kataloge online zu blättern, das ist doch richtig schön. Ja. Ja, also du liebst Lichterocker über alles und deine Mission ist es, den Leuten klarzumachen, dass man damit Grüntöne mischen kann. Hast du
Ja.
einen besonderen Tipp für ein richtig schönes Grün oder hast du in der letzten Zeit eine nette Entdeckung in diese Richtung gemacht, als du Grün gemischt hast?
Tatsächlich dieses vermaledeite Phthalogrün, Pigment Green 7, PG7.
Mhm.
Das ist ja auch so eine Standardfarbe, die in fast allen Kästen drin ist, so das erste Grün. Und die ist so knallig, dass man sie eigentlich bei naturalistischen Motiven so pur nie verwenden kann. Aber wenn man da immer nur so eine Spitze, also wenn du deinen lichten Ocker nimmst und da wirklich nur so einen Hauch, den noch nicht mal einen Tropfen, weniger als einen Tropfen reintust, dann kriegst du so einen angegrünten, getrübten Schilfgrünton, den man halt super benutzen kann, wenn man jetzt, gerade wenn man jetzt draußen, bei mir ist regnerisches Wetter, jetzt, und du wohnst ja auch in Norddeutschland, diese nassen Wiesen oder so malt
Ah
mit
ja.
breitem Pinsel. Also wirklich so ein ganz helles, trübes Schilfgrün. Und das, obwohl man dieses knallige Phthalogrün da reingetan hat. So ein
Das ist ein toller Tipp.
winziger Hauch. Im Zweifelsfall halt immer noch Magenta, ein Hauch Magenta dazu, wenn es nicht getrübt genug ist. Das funktioniert ja immer bei Grün.
Und wo du das gerade von Schilf sagst, weil Schilf kann ja manchmal so eine ganz fahl, hellgrüne Farbe auch haben. dass man,
Ja.
also wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, wenn du das jetzt mal ausprobierst mit Lichterocker und Grüntöne mischen und andere Farbtöne mischen, dann vergiss nicht, jede einzelne Mischung auch kräftig zu verdünnen, dass du die ganz zarten Töne dann auch siehst. Ich glaube, wir vergessen das manchmal, wenn wir Mischübungen machen, oder? Dann mischt man halt so den Massefarbton im Prinzip, so die richtig
Ja, das
substanzliche
stimmt.
Mischung, aber das dann so auslaufen zu lassen, weil du hast jetzt schon so häufig auch das Wort zart verwendet für Mischungen mit Lichterocker, das lädt es ja dann, also das kitzelt es so
Was
raus, ne, wenn du es so verdünnst.
tatsächlich auch unglaublich gut funktioniert, was mich überrascht hat, ist, und ich muss jetzt einmal kurz schauen, ob ich spontan den Namen sagen finde von dieser Farbe. Es gibt ein Violettpigment, was so richtig, richtig knallig ist. Das ist auch in diesen Chorfarben mit richtig voller knalliger Farben. Die haben so ein Farbset mit voller knalliger Farben auch mit drin. Och, bei Schminke heißt das einfach Schminke Violett.
Ist es dieses Dioxazin-Violett?
Dioxazin oder so.
Ja.
Genau, genau das. Und das ist ja wirklich so ein ganz kräftiges, fast neonfarbenes Violett.
Ja,
Und
ja.
wenn man da auch mal wieder diesen Hauch von dem Violett in den lichten Ocker reintut, hat man halt total schöne neutrale Töne. Das ist ja auch wieder Farbkreis, Komplementärfarben, Gelb und Violett. Und es funktioniert halt. Und man hat ganz, ganz tolle so neutrale Farben, die halt immer diesen Hauch, Hauch, ja, den Hauch, den soften Hauch von Pastellviolett da drin haben, obwohl man mit dieser knalligen Farbe, weil häufig sonst weiß man, gerade wenn man so viele Naturmotive malt, weiß man gar nicht, was man mit der knalligen Farbe anfangen soll. Aber sie funktioniert dann halt. Sie hält dann auch 20 Jahre, weil man immer nur so einen Tropfen verwendet, aber es sieht richtig toll aus.
Ja, das ist sowieso eine ganz tolle Kombination, Violett mit Ockergelb oder lichter Ocker, auch für nassen Sand. Also nasser Sand ist auch so eine
Ja.
Mischherausforderung, wo dann man guckt es an und man weiß genau, was man da sieht, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie man das umsetzen soll mit dem
Es
Aquarell.
ist halt dieses, es ist grau, es ist gelb, es ist,
Was ist es?
ja,
Ja,
farbiger
und
Dreck ist es irgendwie. Ja, ja.
Kastenschlange.
Ja, genau. Da fällt mir auch ein, ich benutze Lichterocker auch für Schlagschatten. Und zwar mache ich, wenn ich halt ein Motiv male im Skizzenbuch, was er halt praktisch da auf der Tischplatte liegt und Schlagschatten hat und so, dann nehme ich gerne halt ein dunkelblau. Schwarz-Blau für, was ich halt selber angemischt habe, so mit Ultramarin oder Koboldblau. Und wenn man da ein bisschen lichter Ocker halt zutut, dann ist das halt auch so ein bisschen im Prinzip wie dein dreckiger Sand da, nasser
Ja.
Sand. Es ist halt so ein schöner Schattenton, der
Ja.
nicht zu dunkel ist, nicht zu hell.
Es wärmt es so ein wenig auf, ja.
Ja.
Ach, schön. Oh, da kriege ich richtig Lust, auch vor allen Dingen mal dieses Lasurocker auszuprobieren, weil das eben damals der Grund war, warum ich meine Farbpalette umgestellt habe. Und dann könnte ich auch gleich mal wieder einen Warenkorb anfangen zu befüllen. Das ist auch immer schön. Oh, ganz vielen Dank, Gesche. Das war sehr, sehr
Bitte,
inspirierend.
sehr gerne.
Ach, ich finde es so wundervoll, dass Gesche im Laufe des Gesprächs immer mehr praktische Tipps auch eingefallen sind, wie du Lichterocker in deinen Bildern einsetzen kannst. Und jetzt stehst du natürlich ganz anders da als vorher. Du weißt jetzt, Lichterocker wird häufig übersehen, vielleicht geht es dir auch so. Du kannst damit aber sehr gute Mischtöne erzeugen, im Grünbereich, aber auch im Rot-Orange-Bereich. Und du kannst es für Schlagschatten verwenden. Du kannst es mit Violett verwenden für die Farbe von nassem Sand. Du kannst Lichterocker ganz vielseitig einsetzen in Herbstbildern und in allen anderen Bildern. Vielen Dank, Gesche, dass du all diese Tipps gegeben hast und uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Das war wirklich total großartig und hat viel Spaß gebracht. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Herbstwetter draußen. Ich hoffe, du genießt den Übergang in die dunkle Jahreszeit, findest Möglichkeiten, sanft in die dunkle Jahreszeit zu gehen und auch deine eigene Dunkelheit ganz gut, mit Kerzenlicht auszuloten, denn dafür ist jetzt die richtige Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge. Da wird es um die roten Farbtöne gehen. Bis dahin, alles Gute von mir. Tschüss.
Thank you.